ein größeres Erstaunen gewesen, wenn wir nicht mehr bekommen hätten. Und dann merkt man irgendwann, okay, jetzt haben wir ein 8-mal, ist schon ganz cool. Und dann baut man sich den Druck eigentlich wieder selber auf. Dann hat man 9-mal, dann sagt man sich, okay, jetzt muss es aber noch einmal sein. Und dann macht man sich ja den Druck eigentlich selber. Das ist vielleicht auch was, was viele Kollegen sehen, dass es vielleicht zu verbissen ist oder zu sehr das Wollen. Und ich glaube, man schmeckt es oder spürt es auch auf dem Teller, ob da jemand ganz verbissen dieses Ziel erreichen will oder ob einfach jemand frei, losgelöst kocht. Glaube ich, kann man schon auf dem Teller schmecken.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich habe heute diesmal keinen weiten Weg gehabt, eine Stunde mit dem Auto. Ich bin zum dritten Mal in der Stadt, das erste Mal in Folge 2, die zweite weiß ich gar nicht, ist schon wieder ein bisschen her, ich sage jetzt mal zwischendrin. Und sage erstmal vielen herzlichen Dank, weil ich glaube, das war eine der spontansten Terminvereinbarungen, die ich bisher in der Geschichte des Podcasts hatte. Ich bin im Restaurant Entenstuben und dort kocht niemand geringer und damit auch mein heutiger Gast, Fabian Denninger. Servus Fabian.
Servus, schön, dass ich dabei sein darf, schön, dass du da bist und jetzt haben wir ein bisschen Spaß zusammen, oder?
Genau, auf jeden Fall. Kannst du ein bisschen erzählen. Ich habe dich ja sehr spontan angerufen, weil ich ein bisschen in Not war diesmal, weil mir ein anderer Termin ausgefallen ist. Ob du einspringen kannst für eine Aufnahme, so sind wir zusammengekommen. Wie ging es dir, wenn so ein Anruf aus dem Nichts kommt?
Ja, ich war natürlich überrascht, habe mich aber riesig gefreut, hat auch keine 2 Sekunden gedauert, bis ich da zugesagt habe. Das war vor 4 Wochen ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Und ich bin für sowas Spontanes eigentlich immer gern zu haben, wenn es der Terminplan zulässt.
Was bei dir auch spontan ist, was wir gerade hatten, so ein bisschen, wir machen ja seit Neuestem die ganzen Videos im Vorfeld, früher hatten wir es ja im Nachgang gemacht. Du hast mir gerade vorher erzählt gehabt, du magst auch ein bisschen so die Herausforderungen. Also normalerweise ist es immer so, Köche wollen ja alle Allergien im Vorfeld wissen, du auch, so viel ist vorneweg, nicht, dass jetzt jeder kommt, ich kann kommen, wie ich will, dann hast du ein Problem, glaube ich. Aber ab und zu so diese Herausforderung, diese Challenge ist schon ganz gut und magst du auch.
Ja, wir arbeiten ja mit Gästen beziehungsweise für die Gäste und wir wollen natürlich die Wünsche der Gäste erfüllen. Das geht natürlich am einfachsten, je mehr Input wir vorher haben und je mehr wir uns darauf einstellen können. Aber ich komme von der Lehre aus der klassischen à la carte Küche, ohne Stern, ganz normales Wirtshaus, ganz normales Restaurant. Und da gibt's halt so spontane Sachen. Da gibt's mal einen 4er-6er-Tisch Walk-In, da gibt's Leute, die nicht kommen, da gibt's Unverträglichkeiten, besondere Wünsche, Stammgäste mit besonderen Wünschen und davon lebt es ja. Und dieses ein bisschen Stress und ein bisschen Unvorhergesehenes schadet nicht. Da bleibt man fit, da bleibt man wach, da bleibt man konzentriert. Nichtsdestotrotz, um die Qualität zu wahren, ist natürlich schon schön, wenn man möglichst viele Kriterien vorher ausschließen kann und sich darauf einstellen kann und es dementsprechend vorbereiten kann.
Bist du auch schon mal an deine Grenze gestoßen?
Bis jetzt haben wir alles gemeistert. Ganz lustig war mal in Schweden, da ist für die Kids immer Pfannkuchen mit Schlagsahne und Preiselbeeren ein ganz großes Dessert und dann meinte auch der Gast in einem vollen Service, wir brauchen jetzt bitte unbedingt Pfannkuchen für seinen Kleinen. Und dann sagt er, Chef Patissier, nee, keine Zeit, mach jetzt nicht, geht nicht. Und dann fragt der Küchenchef, warum? Haben wir Mehl im Haus? Ja, haben wir Eier im Haus? Ja, haben wir Milch im Haus? Ja, dann gibt's kein Problem, viel Spaß und macht die Pfannkuchen. wie gesagt, es ist natürlich, die Qualität darf halt nicht leiden. Das ist einfach das, wo auf dem Niveau wichtig ist und natürlich möchten wir aber auch den Gast natürlich glücklich machen und dem Gast alle Wünsche erfüllen.
Ist Pfannkuchen so ein großes Ding? Also ich merke ja schon auch immer daheim, wenn ich Pfannkuchen mache, jedes Mal werden sie irgendwie anders.
Ja, es ist kein großes Ding. Wie gesagt, es ist Eiermehl, Milch verrühren und rausbacken. Aber man kann halt nichts nebenbei machen. Man muss den Teig anrühren und dann steht man da und brät die Pfannkuchen. Und wenn das Restaurant werden, glaube ich, so 40, 45 Sitzplätze voll ist und man im Service ist, ist das ja so eingeplant und eingetaktet, dass man den Service eben gestalten und meistern kann. Und dann sind so 5 oder 10 Minuten oder vielleicht eine Viertelstunde, wo man dann raus ist, dann schon ein Ding. Und andere Gäste müssen eventuell warten oder man braucht halt jemanden, der gerade Zeit hat. Es muss halt organisiert werden.
Aber jetzt, glaube ich, würde jetzt auch nicht jedes Restaurant spontan machen.
Ja, wie gesagt, es ist halt das, dass man sagt, oder mein Ding ist halt, ich will, dass der Gast glücklich ist. Und der Gast kommt hierher, um einen schönen Abend zu verbringen und den möchte ich ihm ermöglichen und den möchte ich ihm bereiten. Und dann ist einfach so, die Wünsche müssten erfüllt werden. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand sich hinsetzt und 2 Gänge gegessen hat und dann fällt ihm einer, hat irgendeine Allergie, Unverträglichkeit gegen Nüsse, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Nüsse wegzulassen, die wir verarbeitet haben. Und dann können wir natürlich das Gericht nur so machen, wie wir es machen und das Produkt weglassen. So, dann ist es natürlich auf dem Teller für mich persönlich nicht zufriedenstellend. Der Gast merkt es vielleicht gar nicht oder für ihn ist es natürlich schon gut, dass wir es weglassen. Schöner wäre es, wenn er bei der Reservierung das sagt, dann können wir ein Alternativpüree oder Kuchen backen oder was auch immer. Wenn wir sagen, wir haben einen Haselnusskuchen im Dessert, dann backen wir halt an dem Tag einen Kuchen ohne Haselnüsse oder ohne oder mit anderen Nüssen und dann schaut es gleichwertig aus. Ist natürlich vom Geschmack anders, ja, aber er kriegt ein gleichwertiges Gericht. Genauso gehe ich damit um bei Veganern. Wir kochen viel mit Butter und Sahne und klassisch französisch und das einfach weglassen funktioniert nicht, aber ich möchte ja trotzdem, dass der Gast auf demselben Niveau ein Menü genießen kann und dann funktioniert es nicht, wenn er da sitzt und sagt, es muss jetzt sein, wenn man da eine Woche hat oder wie gesagt, wenn er halt auch immer reserviert, 2, 3 Tage vorher, Woche vorher, 2 Wochen vorher, da kann man sich darauf einstellen und kann sich Gedanken machen und kann dementsprechend das Menü anpassen, dass es auch für ihn so gestaltet ist wie für alle anderen Gäste.
Wie umgeben wir das Butterthema?
Ja,
Butter ist jetzt A und O.
Ja, aber man kann ja da natürlich mit Olivenöl, mit Ölen Sachen machen. Man kann die Soßen so dementsprechend ansetzen. Es gibt dann halt eine andere Soße. Es gibt dann eine kleine Beurre Blanc, funktioniert nicht. Aber man kann ja trotzdem eine schöne Soße auch ohne Butter kochen.
Jetzt komme ich nochmal zum Pfannkuchen zurück. Gibt es eine Möglichkeit oder wäre auch mal so eine Spannendes für die Challenges, die wir hier aktuell haben? Gäbe es eine Möglichkeit, so auch Pfannkuchen so auf hohes Niveau, auf Fine Dining Niveau zu bringen, sodass du es servieren könntest?
Ja, es war ja früher, sagen wir vor 30, 40 Jahren, war es ja gang und gäbe, dass gerade im Restaurant viel gearbeitet wurde. Und Crêpe Suzette ist ja ganz klassisch nichts anderes als ein Pfannkuchen, der dann nochmal flambiert wird. Also warum nicht? Ja, das ist gar kein Problem. Und wenn wir sowas machen, packen wir das dann halt ein als Roulade oder gefüllt oder irgendwie ein Crepinett machen mit Fleischfüllung, kann man ja auch herzhaft machen. Auf jeden Fall, es steht jetzt ja nicht dieser klassische Pfannkuchen im Vordergrund, wie man es vielleicht von zu Hause kennt, aber man kann das Produkt Crepe, Pfannkuchen schon einbauen oder ich sag mal einen Kaiserschmarrn, hoffentlich hassen mich jetzt nicht die Österreicher, aber ein Kaiserschmarrn ist ja auch nichts anderes als ein Pfannkuchen, der ein bisschen souffliert ist.
Hättest du eine Idee, eine spontane Idee für eine Füllung, sag jetzt mal, die nicht klassisch ist?
Jetzt habe ich gerade gesagt, ich brauche immer 2, 3 Tage Vorlauf, jetzt überfällt er mich hier mit diesen spontanen Fragen, das kann ja nicht sein. Ich würde auf jeden Fall jetzt gerade was mit Rhabarber machen. Natürlich, wenn ich rausschaue, bietet sich das ja an, dass man den vielleicht so als Carpaccio oben drauf legt oder geschichtet macht, dass man quasi eine süße Lasagne macht, anstatt Nudelblätter, Pfannkuchenblätter zum Beispiel. Oder was wir im Moment sogar auf dem Menü haben, ist eine Bärlauchwaffel. Machen wir einen Waffelteig mit Bärlauchpüree und packen die dann im Waffeleisen aus. Und das können wir sicher mit dem Pfannkuchen auch machen.
Was ich gelesen habe, was bei dir auch auf der Homepage steht, bei dir ist, du sagst, Ziel ist kein Applaus, sondern das, was du vorher gesagt hast, der Gast muss glücklich sein und sagt, hey, es war anders, aber genau richtig so.
Ja, wir möchten den Gast überraschen. Wir möchten den Gast glücklich machen. Und ich denke, das ist so eine Mischung aus, wie wir kochen. Also der Gast soll es auf einer Seite noch verstehen. Er soll nachvollziehen können, was wir da auf dem Teller machen. Wir möchten ihn nicht überfordern. Wir möchten ihm aber schon was zeigen, dass wir anders kochen wie zu Hause. Das ist, glaube ich, so das Resümee. Und was ich immer ganz oft höre von Gästen oder auch von Kollegen ist, dass wenn man in dieses Thema Sternegastronomie einsteigen möchte, dass die Entenstuben eine super Adresse ist. Also gerade für alle, die sowas noch nicht ausprobiert haben, kommt gerne mal vorbei, schaut euch das an. Es ist quasi so ein Einstieg.
Ja, die Hemmschwelle ist ja immer da. Das ist ja immer so ein berühmtes Thema, die Hemmschwelle ins Restaurant.
Ja, ich hatte es vor 2-3 Tagen mit Gästen. Wenn man da nicht von der Familie aus oder von Bekannten aus irgendwie mal mitgeschleift wird, ist es ja auch was an einem vorbeigeht. Klassisch ist teuer, man wird nicht satt, man muss irgendwie sich speziell benehmen im Restaurant. Wo ich sage, das ist einfach ein bisschen überholt. Es ist ein Restaurant, man kann vorbeikommen, man kann sich hinsetzen, man kann sich wohlfühlen und man wird umsorgt. Und das Einzige, sag ich mal, was zu normalen Restaurants vielleicht ein bisschen der Unterschied ist, dass wir mehr Personalaufwand pro Gast haben. Also wenn wir 25 Gäste haben, sind wir zu fünft in der Küche, wir sind mindestens ein Spüler und wir sind 3 Leute im Restaurant. Das heißt, wir sind so um 8 bis 10 Angestellte für 20, 25 Gäste. Das heißt, auf 2 Gäste kommt ein Mitarbeiter und das merkt man schon. Das kann man sich, glaube ich, in einer Pizzeria oder einem Bistro nicht vorstellen. Da ist halt eine Person für 20 Leute zuständig. Und das ist der große Unterschied. Das macht auch den großen Unterschied beim Preis aus. Aber ich denke, man merkt es auch.
Wie sehr kämpft man eigentlich damit? Also ich erlebe es ja selber immer wieder bei so Sachen wie bei der Instagram-Challenge, sag jetzt mal, oder bei so anderen Videos. Ab und zu kommt dann immer der Kommentar, aber ja, du brauchst 20 Gänge, um satt zu werden am Ende des Tages. Wie nervt oder nervt es überhaupt, sag ich jetzt mal, mit diesen Klischees konfrontiert zu sein, dass da dieses Verständnis vielleicht auch gar nicht da ist?
Ja, das ist, es nervt eigentlich nicht. Ich sage immer, man muss es ausprobieren. Es ist natürlich nicht für jeden was. Also das ist auch ganz klar, dass nicht jeder, der es einmal ausprobiert, sagt, boah, cool, das ist das, was ich jetzt jede Woche machen will oder mir jede Woche leisten möchte oder zweimal im Jahr leisten möchte, wie auch immer. Aber man wird, also bei uns definitiv satt. Und es ist halt auch es ist ein anderes Sättigungsgefühl normalerweise. Man sitzt 2, 3, vielleicht 4 Stunden, man bekommt immer wieder was zu essen, man hat immer wieder kleine Gänge, die zwischen reinkommen, man hat definitiv auch immer Brot am Tisch. Also man hat eigentlich genug Essen, um satt zu sein. Es ist halt nur viele kleine Gänge oder mehrere kleine Gänge und nicht eine große Pizza oder jetzt in Nürnberg ein großes Schäufele mit 2 Klößen, wo man dann danach halt voll gefressen ist, sage ich jetzt mal, sondern man hat ein angenehmes Sättigungsgefühl normalerweise. Und das ist für viele bestimmt ungewohnt. Und deswegen sagen sie, man wird nicht satt, aber rein, wenn man jetzt Kalorien zählen würde, hat man, glaube ich, definitiv genug Intus, um gesättigt zu sein.
Ja, ist ja in der Regel so. Also es ist ja wirklich dann über den Tag hinweg oder über den Abend hinweg wirklich ja auch viel. Und ab und zu genau an dem Punkt, so dass ein perfektes Sättigungsgefühl auch erreicht ist. Ist es schwer, das zu treffen, diesen Punkt?
Ja, das ist, glaube ich, mit das Schwerste, weil natürlich auch jeder Gast anders ist. Also es unterscheidet sich ja schon mal männlich-weiblich. Da gibt es natürlich unterschiedliche Sachen, die man verträgt oder wie viel man verträgt, wie viel man essen kann. Es gibt groß, klein und da wirklich die Mischung zu treffen oder da das Exakte zu treffen, ist natürlich schwierig. Aber dann haben wir natürlich auch noch so Sachen, manche lassen dann das Dessert weg, wenn es wirklich zu viel wird. Oder wir haben dann hinten raus noch einen Käsewagen. Und ich denke aber, was halt unser Vorteil ist, ist dieses Thema Zeit, dass man halt über diese lange Zeit immer wieder was isst und dann einfach irgendwann halt gesättigt ist.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich tatsächlich unvorstellbar, das Dessert wegzugehen. Und irgendwie passt es doch immer rein.
Ja, ich habe ja lange, lange Patisserie gemacht. Das ist auch das, was ich so mit am liebsten gemacht habe in meiner Zeit. Da bin ich zwar so ein bisschen reingeschubst worden, aber für mich ist Dessert definitiv ganz groß und ich habe da auch keine Angst vor und ich mache das auch gerne und viele Köche sagen, ja, Patisserie, damit will ich nichts zu tun haben, da ist bei mir eigentlich ein bisschen andersrum.
Und so dieses Applaus, ja, ist ja schrägstrich ja auch ein bisschen Anerkennung, ist wirklich kein Thema für dich?
Ja, natürlich ist es schön, wenn der Gast sich freut und mir sagt, dass es gut war. Es geht jetzt eigentlich da mehr um das Thema, der Gast muss jetzt hier nicht am Abend aufstehen und Lobeshymnen singen. Für mich ist das größte Lob oder der größte Applaus, wenn er wieder reserviert. Wenn er ein Jahr später zum nächsten Geburtstag, zum nächsten Hochzeitstag, ein halbes Jahr später nochmal vorbeikommt, wenn er sagt, oh, ihr habt da ein cooles Event geplant, da würde man gerne auch teilnehmen. Das sind so Sachen, das ist für mich die Bestätigung oder der Applaus, der mir am meisten bedeutet.
Was, glaube ich, ganz spannend ist, bei den Gästen und Stammgästen, die immer wieder kommen, man kriegt ja so, man baut ja eine Bindung irgendwie auch auf und man kriegt ja dann auch, sag jetzt mal, ganz viel mit, auch was in der Zwischenzeit vielleicht passiert. Also so die eine oder andere, ja, sag jetzt mal, Geschichte von denen, einfach durch die Bindung, die man dann einfach am Ende des Tages hat.
Ja, da ist schon schön, wenn man das so begleiten kann. Also wir haben Stammgäste, die kamen mit ihren Kindern irgendwann mal zur Konfirmation und irgendwann hat dann der Sohn auch bei uns geheiratet. Und das sind halt so Sachen, die man dann quasi so durch das Leben der Gäste mit begleitet und in deren im Leben ein fester Bestandteil ist.
Spannende Story, ist einfach bei mir, ich drop's jetzt mal, aber ist vielleicht sowas, wir hatten damals gutbürgerliche Küche, gibt's immer noch bei uns in Ingolstadt, wo ich als Kind wahnsinnig gerne gegessen habe, immer Ente, passt vielleicht heute auch ganz gut und ich habe damals als Kind schon gesagt, wenn ich mal heirate, heirate ich in diesem Restaurant, habe ich dann auch getan und einfach durch diese Bindung, die da über Jahre entstanden ist.
Ja, das ist natürlich schön, gerade für mich als Gastronom, wenn man dem Gast immer zuverlässig das bieten kann, was er sucht. Also es geht halt meistens um den Geschmack, den man dann halt einfach trifft oder die Komposition, die man trifft und dass es halt dann wirklich auch nicht, wie vorhin gesagt, nicht langweilig ist, sondern immer wieder ein bisschen neu kitzelt, ein bisschen neu herausfordert und ein bisschen was Neues auf dem Teller zeigt.
Nachdem ich ja in meinem Leben irgendwann nochmal ein zweites Mal heiraten muss, habe ich aber auch gesagt, das nächste Mal wird, ich kenne ja mittlerweile so viele Köche, wird wahrscheinlich nicht mehr dieses Restaurant werden, sondern ich werde wahrscheinlich irgendwas anders auffahren.
Ja, das ist also zum Beispiel bei mir das Problem. Ich gehe normalerweise auch nicht zweimal in ein Restaurant, aber das ist halt bei mir von Berufswegen, weil es einfach viel zu viele Sachen gibt, die ich mir anschauen möchte. Und deswegen bin ich immer auf der Suche, wenn wir auf dem Niveau essen gehen, dass ich mir was Neues suche.
Was ich gerade vorher gesehen habe bei dir in der Küche oder auch bei sehr vielen Köchen sehe, habe ich noch nie drüber gesprochen. Ihr neigt ja dazu, eure Gerichte erstmal aufzuzeichnen.
Ich nicht. Also das liegen Zeichnungen rum, das ist von meinen Jungs und Mädels. Wir sind gerade wieder am neuen Menü machen. Der Frühling ist langsam zu Ende, es wird langsam Sommer. Sind die neue Karte am machen. Viele brauchen das ja. Ich bin da eher impulsmäßig unterwegs. Ich schaue, welche Produkte es gibt. Ich mache mit den Produkten 5, 6, 8, 10 Sachen. Dann schaue ich, was ich wirklich auf dem Teller machen will und dann richte ich mal 5, 6 Teller an, aber bei mir spielt sich das ganz, ganz viel im Kopf ab, aber ich sage mal so, mein 8-Jähriger malt schönere Zeichnungen als ich, von daher lasse ich das lieber.
Aber ist ja dann schon, lernt man das? Das ist das, was ich mich irgendwann mal gefragt habe, dass man sagt, hey, okay, wie zeichne ich ein Gericht auf Papier?
Ja, ich glaube einfach, viele brauchen dieses Visuelle. Ich kann mir das im Kopf ganz gut vorstellen und für mich muss jetzt auch der Teller nicht jedes Mal gleich ausschauen. Das ist jetzt ein bisschen komisch an, also prinzipiell schon, aber ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich die Produkte so vorbereitet habe und nehme drei verschiedene Teller und lege diese so geschnittenen und vorbereiteten Produkte auf die drei Teller, schaut der Teller automatisch anders aus. Allein durch die Tellerform muss ich es anders arrangieren. Habe ich einen runden, tiefen Teller, habe ich einen ovalen Teller, habe ich einen flachen Teller und dann kommen optisch drei verschiedene Gerichte raus, obwohl die Proportionen und die Anzahl an Komponenten die exakt dieselben sind.
Bleib mal bei dem Gericht. Es ist ja immer so, dass seit ein paar Folgen mein vorheriger Gast ja mittlerweile immer Challenges mitgibt. Mhm. Wir haben auch dich markiert. Ja. wie geht's dir? Das ist ja mittlerweile so diese Frage, die ich ja jetzt immer vorne wegstelle, so, weil ich weiß, viele haben dann tatsächlich schlaflose Nächte und da grummelt's, weil keiner so richtig Überraschungen mag. Was ging denn in dir vor? Du hast ja auch erstmal drauf gewartet. Kommt noch was oder
genau.
nicht?
Genau. Also ich hab das natürlich gehört. Ich wurde verlinkt und denke mir so, gut, jetzt schneide das da ab. Was soll ich denn jetzt machen? Da ich gedacht, na gut, wenn er mich nicht weiter markiert, wenn keine neue Story kommt, dann wird er mir schon irgendwann was sagen. Es kam nichts. Dann habe ich mir gedacht, na gut, rufe ich ihn mal an oder nicht? Dann habe ich gesagt, na komm, ich habe eh gerade Stress. Wird sich schon was dabei denken. Und dann war eigentlich die Frage, ja, was ist mit den Produkten? Und ich so, war ich dann innerlich so eiskalt gesagt, na gut, wenn ich es nicht da habe, dann kann ich die Challenge nicht machen, er muss dann schon mitbringen. War ja dann auch so.
Genau, habe also eigentlich immer, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht da, das habe ich dabei. Ja. Bis jetzt, toi, 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 hat es immer gut geklappt. Challenge kam von Thorsten Bender. Mhm. Kennst du ihn?
Also ich kenne ihn, aber nicht persönlich. Also ich weiß, wer er ist, ich weiß, wo er ist, ich weiß, was er kocht, aber wir haben uns, glaube ich, noch nicht persönlich getroffen.
Und Thorsten hat mir die Challenge mal mitgegeben, du kennst sie ja schon, aber für alle Hörer, hören wir mal nochmal rein.
Meine Challenge an den Fabian ist, da wir in Franken sind oder du in Franken bist, deine Interpretation von drei im Weckler. Modern interpretiert, also nicht nur Brötchen und drei Nürnberger rein, sondern deinen Twist aus den Entenstuben einfach in dieses Gericht mit reinbekommen.
Und ich habe es jetzt hier weggeschnitten, weil ich zwischen geplappert hatte, hätte sich komisch angehört, aber er hat da hinten auch wieder sehr dreckig gelacht. Das passiert immer. Es ist immer so ein kleines noch mit dabei. Wie ging es dir damit, als du es gehört hast?
Ja, der erste Moment war auch Kacke, was soll ich jetzt da machen? Das ist drei im Weckler, ist ein Brötchen und das Senf und das Wurst drin. So, was soll ich denn machen? Aber das ging dann eigentlich relativ schnell. Ich sag mal, 2-3 Minuten fängt dann der Kopf direkt das Rattern an und überlegt sich, was man machen kann. Und ich darf jetzt sagen, was ich gemacht habe. Es war eine Mischung aus einem Brotsalat und Bratwürsten. Also wir haben eine kleine Brötchencreme gemacht. Wir haben Brötchen-Chips gemacht, eine Senfcreme, die Würstel gebraten und dann dazu ein bisschen frischen Kopfsalat, Radieschen und Spargel.
Als Klassiker sag jetzt mal wirklich die drei in der Semmel. Was du auch gern isst? Ich finde, sowas geht ja auch immer.
Ja, Bratwurstbrötchen ja, aber ich esse dann lieber fränkische oder aus Würzburg kommt, bin ja gebürtiger Würzburger, ist geknickte mit oder ohne, also wer in Würzburg ist, auf dem Marktplatz, geknickt mit oder ohne, was anderes gibt's nicht.
Werden wir uns anschauen, weil tatsächlich, du darfst jetzt auch die Challenge stellen für den nächsten und jetzt muss ich erstmal mich erklären, weil ich habe das letzte Mal in der Folge mit Thorsten gesagt, es ist jetzt das nächste Mal heute, ist das letzte Mal für lange Zeit für eine Aufnahme in Bayern. ich bleibe zumindest im Bundesland Bayern, es ist tatsächlich noch eine Folge, die hatte ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Schirm vor ein paar Tagen, ist durchgerutscht und dann geht es aber tatsächlich ganz weit hoch in den Norden und für ein paar Folgen raus aus Bayern, so hoffe ich, wenn ich nicht wieder was vergessen habe.
Ja, Franken ist nicht Bayern, von daher ist das alles in Ordnung, alles gut. Genau. Meine Challenge ist, dadurch, dass ich gebürtiger Würzburger bin, was ich früher immer gern gegessen hatte oder was auch die Oma gekocht hat, Mähfischle. Du darfst gern Mähfischle für mich zubereiten. Klassisch isst man die einfach nur so. Ich liebe auch Kartoffelsalat, ist dir überlassen und wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß.
Du hast mir vorher schon gesagt, ich hatte ganz große Augen, weil ich das tatsächlich noch nie gehört habe. Für alle, die jetzt vielleicht gerade auch große Augen haben oder große Ohren beim Hören, was sind Mähfischle?
Das sind ganz kleine Fischle, die sind ungefähr so fingerlang, werden im Main geangelt und werden dann so, wie sie sind, wie Backfisch zubereitet. Also ein bisschen Mehl, bisschen Ei, bisschen Semmelbrösel und dann rausgebacken.
Und typisch was Würzburgerisches?
Zumindest am Main, ja. Also ich, wie gesagt, denke ich, es wird es auch in Ochsenfurt und Kitzingen geben, vielleicht bis Aschaffenburg, aber am Main entlang auf jeden Fall.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast das als Kind oft gegessen und wurdest ja wahrscheinlich auch, sag jetzt mal, ein bisschen von deiner Familie geprägt. Auch das, sag jetzt mal, dass du jetzt Koch geworden bist vielleicht unter Umständen?
Ja, war definitiv mit ausschlaggebend. Ich bin ein bisschen außerhalb von Würzburg groß geworden, auf einem kleinen Dorf. Mein Opa hatte Landwirtschaft und Forstwirtschaft und da war ich von Kind auf eigentlich immer mit draußen und immer mit auf dem Bulldog gesessen, habe da auch mitgeholfen. Der Opa väterlicherseits hatte einen kleinen Weinberg in Kitzingen. Auch da haben wir viel geholfen, waren viel draußen. Deswegen war für mich eigentlich der Berufswunsch, irgendwie in diese Richtung zu gehen. Und wenn man aber kein eigenes Land hat und keinen eigenen Grund hat, wo man das machen kann, ist es ein bisschen schwierig. Und dann der nächste Step war, dass meine Mama sehr gut und sehr gern und sehr viel gekocht hat. Wir haben definitiv einmal die Woche einen Kuchen und Torte gebacken. Sie hat jeden Tag eigentlich frisch gekocht, außer es war zu viel, dann gab es am nächsten Tag die Reste. Und das war dann, glaube ich, so, wo ich gesagt habe, das wäre ja auch was. Das hat auch was mit damit zu tun, dass man was machen kann. Also für mich wäre diese Vorstellung, irgendwo am Fließband zu stehen und tagtäglich dieselbe Schraube irgendwo reinzudrehen, wäre jetzt nichts für mich gewesen. Also ich wollte schon was, wo man ein bisschen kreativ ist, ein bisschen sich bewegen kann, ein bisschen was anpacken kann und wo man auch was schaffen oder erschaffen kann.
Jetzt bleiben wir bei der Familie. Jetzt kriegst du mal ein bisschen eine tiefe Frage tatsächlich, die mir heute auf dem Weg hierher eingefallen ist, wo ich mir gedacht habe, also sollte ich mal stellen. Man kriegt ja, sag jetzt mal, als Kind immer relativ viel, sag jetzt mal, von der Familie mit. Also aber gar nicht so viel durch die Worte, die erzählt werden, sondern eigentlich eher durch das Vorleben am Ende des Tages. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, Bube, was würdest denn du sagen? Was wurde dir jetzt außerhalb vom Kochen mitgegeben, wo du jetzt sagst, okay, das hat mich extrem stark geprägt, was mir so vorgelebt wurde?
Ja, einfach das, also schon Familienleben. Also es gab definitiv eine Mahlzeit am Tag, die wir als Familie immer zusammen genossen haben. Das auf jeden Fall. Und es war auch immer jemand da, also das ist umsorgt oder versorgt sein. Es war jetzt nie irgendwie, dass man auf sich alleine gestellt war. Es war immer jemand da, den man ansprechen konnte, immer jemand, den man um Hilfe oder Rat fragen konnte. Und wir waren, wenn ich die Verwandtschaft mit außenrum zähle, auch eine relativ große Familie. Also ich habe 13 Cousins und Cousins, wir sind 13 Cousins und Cousinen, mit mir als 12 weitere. Meine Mama hat fünf Geschwister, die waren quasi auch zu 6. Und da war immer jemand da. Dann, wenn meine Mama nachmittags arbeiten gegangen ist, nach der Schule waren wir bei der Tante. Das hat die auf uns aufgepasst. Die Woche drauf hat dann meine Mama frei gehabt, hat dann die Kids mit von der Schule abgeholt und gekümmert. Und das war jetzt nicht so, wie es mehr oder weniger heutzutage ist, dass man quasi die Kids bis relativ nachmittags in den Hort geben kann oder muss. Es gab nach der Schule keine Nachmittagsbetreuung, das war bei uns noch nicht so. Und deswegen musste das familiär gelöst werden und das war dann immer jemand da. Oder man ist dann halt einfach, auch der Vorteil von dem kleinen Dorf, man ist halt einfach dann nach der Schule, nach der Hausaufgabe raus. Man musste nach Hause kommen, wenn die Straßenlaternen angingen oder man hat halt gesagt, man geht zu Opa und Oma und wenn dann man erst nach dem Abendessen heimgekommen ist, wussten die Eltern auch, okay, der ist halt bei der Oma noch zu Abend, weil die Brotzeit also leckerer ist als bei uns, weil die Wurst frischer ist oder das Brot dicker geschnitten wird oder man es nicht selber schmieren musste, weil die Oma dann sich doch noch ein bisschen mehr gekümmert hat.
Ist immer so, dieses Oma-Dasein. Man kann sich immer gefühlt nicht vorstellen, sag jetzt mal, dass die eigenen Eltern dann, wenn sie dann selber immer Großeltern werden, und auf einmal sind sie alles so. Also ja. Ist irgendwie so ein Oma-Gen, dass
ja, das ist. Also ich glaube auch, alle, die Kinder haben und den Zyklus schon hinter sich haben und sich darauf freuen, Oma und Opa zu werden, haben schon innen drin irgendwo diesen Gedanken, ja, wenn du mal deine Kinder zu mir schickst, dann mache ich das genauso und dann kannst du dir anhören, aber der Oma dürfte ja alles.
Das heißt aber, bei euch ging es mit 13 Cousins, Cousinen, mit inklusive dir, schon ab und zu auch bestimmt drunter drüber.
Ja, gerade an dann so Familienfesten wie Geburtstagen, was sind ja dann auch einige Geburtstage, das hat quasi alle ein paar Wochen jemand Geburtstag, Weihnachten, Ostern, ist immer volle Hütte gewesen, immer was los gewesen und man hat halt auch dann den Vorteil, man hat immer jemanden gehabt, mit dem man was tun konnte oder machen konnte und dann sind wir halt raus und haben ein bisschen auf dem Bolzplatz gebolzt oder sonstiges.
Fällt es dir schwer? Ist ja doch jetzt ein bisschen Abstand drin? Dich hat es ja jetzt nach Nürnberg gezogen.
Ja, das hat sich, wie gesagt, mit der Zeit halt verlebt. Ich bin in die Lehre gegangen von 97 bis 2000 und bin quasi dann 2000 auch weggezogen und wohne jetzt quasi 26 Jahre nicht mehr da. Natürlich hat man da noch die Bindung, man hat Kontakt, man hat inzwischen eine WhatsApp-Gruppe, die kommen ab und zu mal zum Essen vorbei. Man versucht natürlich trotzdem an Familienfesten auch mit den eigenen Kindern jetzt dann hinzufahren und die zu sehen. Aber es hat sich halt alles ziemlich zerstreut. Also ich sag mal, der Cousin, der am weitesten weg wohnt, der wohnt in Kiel. Und dann ist der Rest eigentlich schon im fränkischen, bayerischen Raum verteilt.
Hast du mittlerweile aber Nürnberg, sag jetzt mal, dann gut integriert?
Ja, ich bin seit 2011 in Nürnberg. Wie gesagt, die Familie ist da. Der Vorteil ist, die Mama von meiner Frau wohnt nur ein Dorf weiter und kann jetzt dann die Kinder hüten und macht das genauso wie damals meine Oma. Nee, aber das ist, glaube ich, wirklich wichtig und dass man viele sehen, glaube ich, dass dieses Thema Kinder und Erziehung rein in der kleinen Familie gehandelt werden muss. Aber ich glaube, das ist einfach falsch und es war früher auch nicht so. Und dass man da ruhig die Hilfe in Anspruch nehmen kann oder sich halt unterstützen kann. Und das sei nur jedem gewünscht, dass das in der Familie funktioniert.
Das heißt, deine Schwiegereltern oder Schwiegerfamilie kommt hier aus der Gegend? Nein, auch nein. Nicht, aber super. Ich versuche jetzt gerade verzweifelnde Überleitung zu bauen.
Ja, nee, funktioniert nicht. Die sind auch zugezogen und war Zufall, dass wir uns hierher kennengelernt haben.
Okay, dann wird es jetzt spannend für dich. Ich habe jetzt gehofft, irgendwo bei dir sag jetzt mal, die Ecke zu finden, wo du dir dieses Wissen, das du vielleicht jetzt gleich brauchst, holen hättest können. Aber vielleicht hast du so in dir. Wir werden es gleich rausfinden. Weil ich würde gern zur Cheffrage kommen. Das ist ja neben der Challenge das zweite, was mir mein vorheriger Gast mitgibt. Also kommt auch wieder von Thorsten. Und ja, er meinte, es ist vielleicht ganz tricky und er weiß es selber nicht. Also er braucht tatsächlich Hilfe und Unterstützung. Deswegen hoffe ich, dass du ihm helfen kannst.
Schau mal.
Hören wir mal rein, was er mir für dich mitgegeben hat.
Fabian, meine Frage an dich. Gib mir mal ein paar Kniffe oder Tipps für den perfekten Nürnberger Lebkuchen.
Super, keine Ahnung. Müsste ich jetzt meine Mama anrufen. Also meine Mama kann gut backen, wird auch einen guten Lebkuchen hinkriegen. Kann ich jetzt wirklich nicht helfen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen adäquaten Lebkuchen gebacken.
Ist, glaube ich, aber gar nicht so leicht. Also wir haben im Nachgang ein bisschen drüber geredet. So die Konsistenz muss ja stimmen, von der Gewürz, Balance, die muss am Ende des Tages passen, da gehört ja schon viel dazu.
Ja, also ich glaube, den Teig an sich machen würde ich mir jetzt zutrauen. Aber ich glaube dann gerade dieses Konsistenz und die Dauer des Backens ist, ja, glaube ich, das große Geheimnis. Und das überlasse ich dann wirklich den Profis. Und da haben wir Gott sei Dank in Nürnberg ein paar kleine Manufakturen, die super Lebkuchen machen.
Findet man dich da auch zur Lebkuchenzeit? Was ich ja spannend finde, wie auf die Frage kommt, hallo, wir sind im Frühling, Weihnachten ist noch ein bisschen weg.
Ja, da kann ich aber was dazu sagen und zwar dieses Thema Lebkuchen nur Weihnachtszeit ist ja auch was Modernes. Gerade in Nürnberg ist dieser Lebkuchen eigentlich ein Ganzjahresgebäck gewesen, also den hat man wirklich rund ums Jahr gegessen und irgendwann wurde das halt zum Weihnachts Ding abgestempelt. Also ich könnte auch das ganze Jahr Lebkuchen essen. Also ich bin auch einer derjenigen, der sobald die ersten Lebkuchen im Regal stehen, dann zuschlägt. Also falls es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch einen Monat eher ist, dann bin ich einer von denen, der es verursacht hat.
auf was kommt es für dich an beim perfekten Lebkuchen? Welchen ist der am liebsten? Was muss er haben?
Ja, wie gesagt, gute Zutaten, vor allem verarbeitet gerade im Thema Nüsse. Also da darf schon ein bisschen Nussanteil drin sein und dann mag ich es, wenn er nicht so breit gebacken ist, also dass er innen wirklich noch so schmatzig, saftig ist.
Ich spiele den Ball jetzt einfach mal raus zu euch. Esst ihr gerne Lebkuchen, auch vielleicht das ganze Jahr, und vielleicht habt ihr auch das perfekte Lebkuchenrezept. Dürft ihr gerne mal zukommen lassen. dann gehen wir mal auf die Suche nach dem perfekten Lebkuchen.
Da kann man auf jeden Fall eine Verkostungs-Challenge machen.
sag jetzt mal, weiß ich nicht, tatsächlich. Lebkuchen das ganze Jahr. Ja, ab und zu geht, also einer geht dann. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Jahr könnte, aber so einer zwischendrin.
Ja, das ist aber, glaube ich, wie mit allen Sachen. Darf halt nicht überhand nehmen. Aber wie gesagt, früher war es eben in Nürnberg ein Gebäck, das es das ganze Jahr über angeboten wurde und das ganze Jahr über gab.
Hat es Lebkuchen in irgendeiner Art und Weise oder in die Richtung schon mal auf deine Karte geschafft?
Ja, wir machen schon zur Weihnachtszeit immer gern was mit, gerade mit den Gewürzen, also mit diesen weihnachtlichen Gewürzen, egal ob dann Lebkuchen, Eis oder dann halt so Gewürzschnitten, die man halt irgendwo im Dessert mit einbauen lässt. Oder was natürlich auch ist, dann Spekulatius sind auch so Aromen, die natürlich da gut mit reinspielen, und da machen wir zur Weihnachtszeit natürlich immer was damit.
Wenn man auf deine Karte schaut, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, du schreibst ja diese, alle Fisch- und Fleischprodukte in Klammern. Was hat's für einen Hintergrund?
Ja, wir bieten offiziell ein vegetarisches Menü an. Also das war ein langer Prozess. Wir hatten ganz lange eine à la carte Karte. Dann kam der Stern, dann wurden irgendwann die à la carte Gerichte nicht mehr bestellt, sondern es hieß noch, ja gut, wir sind im Sternenland, da ist man natürlich das Menü, da brauchen wir kein à la carte. Dann haben wir dieses abgeschafft und hatten zwei Menüs, ein vegetarisches und ein Fleisch-Fisch-Menü, und für mich war immer zu wenig beim vegetarischen Menü einfach nur die Fleisch-Fisch-Komponente wegzulassen. Und dann kamen wir irgendwann drauf, dass es ja eigentlich ein Unterschied ist, ob man das weglässt oder ob man das Gericht hat und das Fleischfisch dazu macht. Und wir gehen die Gerichte ja auch prinzipiell immer von dem Gemüse aus an. Also was hat gerade Saison? Was für Gemüse wollen wir verarbeiten? Was können wir mit dem Gemüse machen? Was können wir mit dem Gemüse kombinieren? Ich sage jetzt mal wie aus der Challenge Himbeer und Rote Beete oder Blumenkohl Curry. Das sind so Sachen, die funktionieren immer ganz gut. Und dann, wenn dieses Gerüst steht, überlegen wir uns, passt da ein Fisch dazu, passt da ein Fleisch dazu, passt da ein Geflügel dazu, was für Fisch, was für Fleisch. Und das ist immer das Letzte, was eigentlich in dem Prozess dann dazukommt. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir haben ein vegetarisches Menü, und wer möchte, kann das mit Fleisch und Fisch upgraden. Und deswegen steht es klein unten drunter, welche Fleischbeilage wir dazu machen.
Gehen viele den Weg, dass sie es dazu nehmen, oder gehen dann tatsächlich doch mehr den vegetarischen Weg, weil es andersrum ist?
Ja, seitdem wir es so machen, nehmen natürlich alle Fleisch und Fisch. Also gefühlt. Finde ich halt vom Ansatz her ganz, ganz praktisch, und ich glaube auch, dass bestimmt 90% der Kollegen auch so an die Gerichte rangehen. Ich glaube jetzt keiner sagt, es gibt jetzt ein cooles Rinderfilet, was machen wir für Beilagen dazu. Ich glaube, es ist wirklich immer andersrum, oder es ist das, was ich gesehen habe oder auch von den Köchen, wo ich gelernt habe, mitbekommen hat, man ist es immer von der Schiene her angegangen, und das haben wir quasi nur jetzt so transparent auf die Karte geschrieben. Und man kann natürlich auch nur Fisch essen und nur jeden zweiten Gang da essen mit Fleisch und Fisch und zwei vegetarisches, funktioniert alles. Das ist, also man muss ja nicht entweder oder machen. Aber das war so die Herangehensweise, und deswegen steht es klein unten drunter, und das haben wir jetzt seit fast 2 Jahren so und hat sich ganz gut etabliert.
Wir haben es ja im Pairing-Video auf Instagram schon gehabt, und in der letzten Folge haben wir so ein bisschen über Rhabarber gesprochen, deswegen mache ich jetzt den Bogen. Es ist ja auch so ein bisschen die Himbeerzeit, oder die kommt immer mehr. was macht eine Himbeer besonders oder wo kann man sie überall reinverwenden? Wie verwendest du am liebsten? Sag jetzt mal, wie kann man aus dieser Himbeer, also ich mag ja den Geschmack von der Himbeer auch sehr gern, einfach noch mehr rausholen, dass sie noch intensiver wird?
Ja, also was ich mag, ist natürlich, solange die Himbeere roh ist, also wirklich eine gute Himbeere, die nur ganz leicht mariniert mit ein bisschen Läuterzucker oder mit ein bisschen Likör oder ganz dezent. Das A und O gerade bei solchen Produkten ist einfach, dass man ein gutes Produkt hat. Das ist einfach unerlässlich. Das muss Geschmack haben und es muss für sich stehen und dann sollte man es eigentlich auch nicht so viel verändern. Und gerade bei der Himbeere ist das halt einfach eine Beere, die ist sehr zart und vom Geschmack sehr fein und die verändert halt den Geschmack sofort, sobald man die erwärmt oder kocht. Und deswegen ist die für mich persönlich, wenn die eine perfekt reife, schöne, fleischige Himbeere ist, mit ein bisschen Läuterzucker mariniert eigentlich am besten. Natürlich verarbeiten wir die im Gericht, wir machen Sorbet draus, wir machen eine Creme draus, was immer gut funktioniert, ist mit der Himbeere weiße Schokolade und was auch sehr gut funktioniert, ist Himbeere mit Fichtensprossen. Das sind so die Sachen, die mit denen wir es im Dessert eigentlich dann immer ganz gut einfließen lassen.
Weil jetzt gerade im Moment auch Spargelzeit ist, frage jetzt einfach Himbeerspargel, funktioniert's?
Funktioniert bestimmt. Gibt ja auch Spargel und Erdbeeren zum Beispiel. Bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber man muss ja dann vielleicht auch ein bisschen von dieser Himbeere weggehen und dann mit Himbeeressig zum Beispiel arbeiten. Dann gibt es natürlich eine schöne fruchtige Note, aber wir machen sehr viel mit Spargel. Wir kombinieren Spargel mit Obst eigentlich gar nicht.
Genau. Im Moment hast du drauf fränkischer Spargel, Salat, Sud, gegrillt. Optional mit Stör, ja. Geräucherten Stör. Wie gehst du das Gericht an? Was ist ein bisschen der Twist dahinter?
Wir variieren während der Spargelzeit eigentlich immer so mit 3-4 Spargelgerichten. Also es darf auch während der Spargelzeit ruhig mal 2 Gerichte mit Spargel auf der Karte stehen. Es sollte dann halt natürlich sich signifikant unterscheiden. Und ich persönlich mag den Spargel eigentlich am liebsten als Salat, kalt. Ich muss den gar nicht warm haben mit Hollandaise oder sowas, sondern wirklich einen schönen, knackigen, guten Spargel mit einem ganz einfachen Senf-Zwiebelmarinade eingelegt, ein bisschen Essig dazu. Und das ist eigentlich für mich der Spargel, wie ich ihn am liebsten esse. Und deswegen haben wir das natürlich dann ein bisschen aufgepeppt, haben den einmal so mariniert, dann ein bisschen roh marinierten Spargel dabei, ein bisschen gegrillten Spargel dass man noch ein bisschen was Nachhaltiges hat, haben wir eigentlich diesen Kochfond als Sud noch mit angegossen.
Bei dir ist es ja so, soweit ich das jetzt gesehen habe, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber du änderst im Prinzip immer zu den Jahreszeiten deine Karte? Das heißt viermal genau. Im Jahr?
Ja, also wir machen 5 bis 6 okay. Menüwechsel. Ist natürlich, sag ich mal, von März, April bis August, September ein bisschen einfacher. Es kommen einfach viel mehr Produkte, die laufen dann halt nicht so lang, deswegen wechselt die Karte nicht zwangsläufig immer komplett. Aber wir haben jetzt noch Bärlauch drauf, der ist jetzt halt dann schon zu Ende. Wir haben Rhabarber drauf, der geht jetzt noch ein bisschen. Es kommen jetzt dann bald schon die ersten Erdbeeren. Und dann tauschen wir das halt gängeweise durch. Offiziell haben wir 6-mal den Menüwechsel im Jahr mit 7-9 Gängen.
Und bei dir ist das ja so, du kannst ja das Package auch erwerben.
Genau, also wir haben wir haben seit 2-3 Jahren haben wir unsere Aktion immer Prime Dine heißt es. Das ist dann quasi offiziell das erste Mal, dass dieses Menü so serviert wird. Und wir haben da Gott sei Dank Stammgäste, die das ganze Package gebucht haben und bei allen neuen Menüs sich angemeldet haben. Wenn es terminlich nicht klappt, dann darf man natürlich auch eine Woche später kommen. Und dann gibt es halt schon für die anderen Gäste, aber prinzipiell ist es halt ein Abend, an dem wir das ganze Menü das erste Mal präsentieren.
Braucht so kreative Gedanken, Ideen? Sag jetzt mal, weil du hast ja generell ja auch immer ein bisschen mehr Events, wenn ich das auf der Website so richtig sehe.
Ja, wir versuchen halt immer ein bisschen den Gästen was anzubieten. Also wir haben relativ viele Stammgäste und natürlich muss man für die was machen. Klar, zu besonderen Anlässen wie Valentinstag, Silvester, Weihnachten gibt es natürlich spezielle Menüs, aber wir versuchen dann auch mal jemand Winzerkollegen vorbeibringen zu lassen oder mal was mit Champagner zu machen oder mit Trüffel zu machen, dass man dann für den Abend ein spezielles Menü macht. Wir haben vor 2 Jahren zum 10-jährigen Jubiläum haben wir uns an allen 4 Sonntagen im Juni Gastköche eingeladen. Das kam so gut an, dass wir es jetzt dieses Jahr wieder machen. Dann kommen 5 Kollegen aus Nürnberg und dann machen wir uns einen schönen Sonntagnachmittag und jeder kocht einen Gang. Aber wie gesagt, das versuchen wir einfach so ein bisschen am Laufen zu halten, um den Gästen was zu bieten.
Gibt es so das eine Gericht im Jahr oder die eine Zeit im Jahr, wo du dich besonders darauf freust? Also ich freue mich ja immer auf die Rhabarberzeit tatsächlich. So, ich habe auch selber welche im Garten wachsen, die gerade fleißig am Wachsen auch sind. Müsste jetzt mal anfangen abzuernten langsam. Gibt es so das eine, auf das du dich immer freust, weil du sagst, boah.
Ja, das ist, glaube ich, immer das, was man halt nicht hat. Also man freut sich natürlich nach dem Winter super auf den Frühling, wenn das erste Mal die Sonne rauskommt, dann denkt man so, oh cool, jetzt gibt es langsam wieder frische Produkte. Die letzte Woche vom Spargel ist man froh, wenn es dann endlich vorbei ist. Dann freut man sich auf die Pfirsiche oder dann freut man sich irgendwann auf die Trauben und irgendwann denkt man sich, oh, so ein Kürbis, der ist auch mal lecker, endlich kann man wieder was mit Kürbis machen. Also es ist, man lebt da halt immer so ein bisschen mit der Zeit und freut sich drauf, dass es das endlich wieder gibt. Dann verarbeitet man das, benutzt es, macht damit Gerichte und dann denkt man sich, oh, jetzt kommt ja schon bald das Nächste, ist auch cool, damit kann man auch coole Sachen machen. Aber wenn man mich jetzt so persönlich fragt, ist, glaube ich, der Frühling für mich persönlich das die schönste Jahreszeit. Das wird langsam hell, es wird langsam warm, es ist noch nicht so warm, dass man, wenn man irgendwo nur in der Sonne sitzt, schon das Schwitzen anfängt. Deswegen ist für mich der Frühling eigentlich die schönste Jahreszeit.
Gibt's was für dich, sag jetzt mal, was bei dir nie auf die Karte kommen wird?
Nö. Also offen für alles. Also ich würde es zumindest probieren. Ob es dann für die Karte reicht, ist eine andere Frage. Aber ich bin für alles offen. Also es gibt einfach viel zu viele Sachen, die man probieren kann, probieren muss. Und dann muss man halt einfach entscheiden, ist es was man auch den Gästen anbieten kann? Ist es auch das, was einem schmeckt? Und dann kommt es auf die Karte. Ich zum Beispiel brauche persönlich keinen Rosenkohl.
Ich auch nicht.
Aber warum nicht? Also es gibt genug Gäste, die es mögen und man kann den auch so zubereiten, dass er lecker ist. Aber ich würde jetzt zum Beispiel irgendwo anders mir jetzt nicht unbedingt Rosenkohl bestellen wollen. Natürlich, wenn ein Kollege damit was macht, dann esse ich den auch und probiere den auch. Aber es ist definitiv nicht mein Lieblingsgemüse.
Aber tatsächlich auch nicht so das Gemüse, was man auf die Karten findet. Also mir ist es tatsächlich, toi, noch nie untergekommen. Also ich würde schon essen, ja. So ist es nicht. Ich esse ja auch Bananen, obwohl ich sie nicht mag. Das ist mein persönlicher Horror. Aber Rosenkohl ist ja auch gar nicht so, weiß ich nicht.
Oder
ja,
täuscht es? Na, Rosenkohl ist halt, glaube ich, sowas, was, wie auch mit der roten Beete, was sehr schnell, sehr komisch schmecken kann, sehr kohlig schmecken kann. Aber das hat man mit dem Kohlrabi oder auch mit dem Blumenkohl ja genauso. Solange das halt ein bisschen zu lange kocht, wird es halt einfach so muffig kohlig. Und das ist halt das, was viele nicht mögen. Und wenn man das weiß und das umgehen kann, dann kann man das ja ausschalten, ausblenden und kann sich dafür was anderes einfallen lassen oder halt dies so zubereiten, dass das eben nicht raussticht.
Was ich auch interessant finde, du hast mal gesagt in dem Interview oder in der Fragestellung, Gesellschaftsregeln bringen dich aus der Fassung. Was meinst du damit?
Habe ich das gesagt?
Ja, hast du gesagt. Ja. Ich bin immer gut informiert. Okay. Oder ist es gar nicht so? Müssen wir es revidieren?
Ja, also es kommt, glaube ich, darauf an. Also ich würde es eher so sagen, dass ich das auf Bezug habe, dass man dann halt nicht so steif sein muss, so steif sein sollte. Also natürlich sollte man sich an die normalen Regeln halten, die so aufgestellt sind. Also ich bin jetzt nicht einer, der alles quer treibt, aber wenn ich jetzt aufs Restaurant beziehe, es darf hier jeder kommen, wie er ist und wie er möchte und sich im Endeffekt auch so benehmen, wie er möchte. Also ich glaube, jeder normale Mensch weiß, wie man sich in einem Restaurant verhält. Man sitzt da, sagen wir mal, schaltet vielleicht sein Mobiltelefon aus, man zieht sich dem Anlass entsprechend an. Also ich würde jetzt hier auch mit, ich würde nicht Sterne essen gehen mit Muskelshirt und Flipflops und Bermuda-Shorts. Also ich ziehe mir halt eine lange Hose an und ein paar ordentliche Schuhe und zumindest ein T-Shirt und dann ist es auch in Ordnung. Und ich glaube, das sind so normale Sachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Dafür braucht man keine Regeln. Das ist einfach so gegeben und das macht man so und man muss das nicht übertreiben immer. Also man kann ja auch die Regeln so ein bisschen interpretieren, wie man es möchte.
Was ich das letzte Mal erlebt habe, das würde mich, also wenn du das sagst, also als Gast kann man kommen, wie man möchte, das ist das, wo ich innerlich ein bisschen gekocht habe oder was ich zumindest nicht abhaben konnte. Ich war das letzte Mal essen in einem Restaurant, ich mache das ja ganz oft auch allein, oftmals aber auch zu zweit, so ist es nicht. Und damals war ich allein und neben mir war ein Tisch mit zwei Herren, Männern. Mhm. Und wir sind dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil sie natürlich wissen wollten, was ich mache. Dann habe ich ihnen so ein bisschen erzählt. Und sie wollten so ein bisschen Tipps haben von mir. Was ich, kenne mich hier mittlerweile doch ein bisschen aus, sage jetzt mal. Was ich empfehlen würde als Restaurant. Und dann habe ich so angefangen, halt so in meinem Endsterne-Bereich sozusagen, okay, wo ich sage, okay, da lohnt sich definitiv ein Besuch. Private Meinung von mir. Und dann aber dieses Überhebliche, so, oh, wir sind lieber im Zwei-Sterne-, Drei-Sterne-Bereich unterwegs, wo ich mir denke, so, alter Falter, muss das sein? Bringt mich auf die Palme.
Ja, das sind genauso, wo ich sage, die haben jemand angesprochen, um nach Tipps zu fragen und dann lässt man sich darauf ein und macht es auch und dann kriegt man so die Retourkutsche, ein Stern, nee, das brauchen wir nicht. Also das sind so Sachen, wo ich sage, nee, das muss ja nicht sein. Also, aber das ist, glaube ich, das, was wirklich so ein Prozess ist über die letzten Jahre, dass dieses Zwischenmenschliche, dieses Miteinander sehr zu leiden hat. Woran das liegt, wieso das so ist, weiß ich nicht, aber das ist mir ganz oft aufgefallen, dass man einfach prinzipiell dem anderen nichts gönnt oder dann ganz oft noch eine Schippe draufsetzen muss oder ganz oft dann immer das Negative raus. Oder anstatt zu sagen, ja danke, da ist jetzt nichts für uns dabei, können Sie vielleicht einen Zwei-Sterner empfehlen? Oder,
ich auch
wir waren letztens Drei-Sterne essen, das hat uns gut gefallen. Kennen Sie ein Restaurant, wo es da so in die Richtung geht? Kann man ja auch ordentlich formulieren und dann ist es doch auch in Ordnung. Dann ist es halt eine Kritik, sag ich mal, oder dann versteht der normales Gegenüber auch, worauf es hinausläuft. Und da muss man nicht sagen, ja, das so abwertend, das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Auch was dir von der Kommunikation hier im Alltag immer mal wieder begegnet? So dieses von oben herab oder auch dieses Negative sehen?
Nee, das glaube ich nicht. Und wir haben zum Beispiel auch, Gott sei Dank, toi toi toi, zum Beispiel relativ wenig Probleme mit No-Shows. Ich hoffe, dass es halt einfach so ein Zeichen ist, wie man mit den Gästen umgeht oder wie man die Gäste behandelt. Solche Gäste bekommt man auch. Und nachdem wir das auf eine gewisse Art und Weise vorleben, möchte jetzt gar nicht sagen, dass wir da perfekt sind, gibt es bestimmt auch Gäste, die das anders empfinden oder die sagen, da könnt ihr noch ein bisschen offener sein, dass wir auch solche Gäste kriegen. Und es ist auch dasselbe mit den Mitarbeitern. Wir haben relativ langjährige Mitarbeiter und auch sehr viele, die uns regelmäßig besuchen, seitdem sie nicht mehr da sind. Auch unser Service Aushilfen zum Beispiel haben von den Vieren, die wir haben, drei hier mal festgearbeitet. Also das ist, glaube ich, auch so ein Zeichen, dass die Symbiose Staff und Gäste ganz gut funktioniert.
Zum Ausgleich, also habe ich gelesen oder vermute ich mal, du spielst da Golf. Ist das ein Ausgleich? Also ich sage immer, ich spiele auch, für mich ist es mein Yoga.
Ja, also man sucht sich immer Sachen, die man halt ein bisschen dass man ein bisschen runterkommt. Klar, ich mache viel Sportarten oder wenn ich Sportarten mache, mache ich die Sachen, die man alleine machen kann, allein von Berufswegen. So, das heißt, ich gehe gern schwimmen, ich fahre gern Rad und ich gehe golfen, wobei das Golfen halt das zeitintensivste ist, aber mir reicht es auch jetzt gerade, wenn es wieder wärmer wird, früh um 6, 7 schon auf dem Golfplatz zu stehen und wenn es dann nur 3, 6 oder 9 Löcher sind, die runterzuspielen, da ist noch nicht so viel los, da ist man auch in 1,5, 2 Stunden durch und das ist was, wo ich dann abschalten kann. Bin ich in der Natur, kann ich die Ruhe genießen, kann mich ein bisschen auf den Sport konzentrieren und nebenbei die Gedanken wieder ein bisschen klarer fassen. Genau.
Also ich sage immer, man ist in einer anderen Welt.
Ja, wie gesagt, man ist quasi halt für sich oder mehr oder weniger für sich. Man macht es für sich alleine, man ist selber für alles verantwortlich, was man macht auf dem Golfplatz. Auch wenn man manchmal auf den Schläger schimpft, aber eigentlich ist man derjenige, der den bedient oder sich den auch ausgesucht hat. Und das ist wirklich ja Entspannung.
Was man am Golfplatz auch braucht, genauso wahrscheinlich wie in der Küche, 100% Fokus.
Das ist, viele sagen ja, Golf ist kein Sport. Ich sage mal, rein körperlich ist bestimmt nicht der anstrengendste Sport, aber mental definitiv was sehr herausfordernd ist und wo man dann auch wirklich, ja, das ist eine Konzentrationssache. Also prinzipiell weiß man alles, wie es funktioniert. Und man muss sich einfach auf jeden Schlag neu konzentrieren, mit jeder Herausforderung, wo der Ball gelandet ist, neu umgehen, wie man den nächsten Schlag angeht. Und da muss man, wie gesagt, einen klaren Kopf haben, sich das überlegen, entscheiden und dann einfach machen, wie in der Küche auch. Nur von dem Produkt anstarren funktioniert es nicht. Irgendwann muss man es aufschneiden oder zerschneiden oder anbraten oder sonst irgendwas damit machen, sonst gibt es halt nichts.
Und zum Schluss jetzt die Frage, jetzt hast du gerade gesagt, welche Herausforderung, wie man die Herausforderungen angeht, welche Herausforderung steht bei dir noch bevor? Hast du noch was, wo du sagst, okay, das reizt mich?
Das große Ziel dieses Jahr war, dass wir jetzt den Stern nochmal haben wollen oder ich nochmal haben wollen würde. Also es wären dann 10 in Folge und das ist das große Ziel dieses Jahr. Jetzt müssen wir uns noch 6, 8 Wochen gedulden, vielleicht 12 Wochen sogar, bis Mitte, Ende Juni kommt, glaube ich, der Michelin raus. Aber das war, als wir letztes Jahr das 9. Mal den Stern hintereinander verliehen haben bekommen. Was für ein komischer Satz. Okay. Also wir haben ihn 9 Mal hintereinander erkocht. War der erste Gedanke, jetzt will ich mindestens noch einmal, dass wir 10 voll haben. Und dann, glaube ich, ist viel erreicht. Und dann muss man sich neue Ziele setzen. Ob das dann, wie gesagt, so weitermachen ist oder vielleicht nochmal angreifen will auf den 2. oder was auch immer. Weiß ich nicht, jetzt mal abwarten, was im Juni passiert und wenn es dann 10 Mal in Folge funktioniert hat, dann kann man sich über neue Ziele Gedanken machen.
23.06. ist es soweit. Ja. Ich hab danach geguckt.
Wie gesagt, ich habe es schon gelesen. Ich wusste, das verzieht sich ja immer ein bisschen. Ich wusste Juni und das kriegen wir jetzt noch rum.
Das heißt aber, für dich gar nicht mal so die Selbstverständlichkeit, dass du sagst, okay, schwingt da immer noch die Angst, vielleicht auch ein bisschen die Angst mit, dass es anders sein könnte?
Na, es ist ganz komisch und es ist auch so ein Wechselspiel. Also ich habe die Endstuben eröffnet, nicht mit dem Ziel, ein Sterne-Restaurant haben zu wollen. Ich habe die Endstuben übernommen und eröffnet, um mal so kochen zu können, wie ich möchte, dass ich mein eigener Chef sein kann. Und das Ziel war, glückliche Gäste zu haben, die wiederkommen, meine Rechnungen pünktlich bezahlen zu können und die Mitarbeitenden pünktlich und ordentlich bezahlen zu können, denen ordentlich Urlaub zu gönnen und auch ordentliche Arbeitszeiten zu gönnen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache dieses Sterne-Restaurants quasi durchgängig von 2002 bis 2014, als ich die Endstuben aufgemacht habe, war ich in verschiedenen Sterne-Restaurants. Rein vom Kochtechnischen her weiß ich, was man dafür braucht, aber es war nicht das oberste Ziel. So, dann kam nach 1,5 Jahren der Stern, war natürlich super, super aufregend, super spannende Zeit. Und die ersten 2-3 Jahre so, hoffentlich schaffen wir das wieder. Und nach 3-4 Jahren denkt man sich, okay, wir entwickeln uns weiter. Wir bleiben von der Qualität her gleich. Es dürfte nicht viel passieren. Also man weiß ja, was man macht, man weiß, was man kann. Es wäre für mich ein größeres Erstaunen gewesen, wenn wir nicht mehr bekommen hätten. Und dann merkt man irgendwann, okay, jetzt haben wir ein 8-mal, ist schon ganz cool. Und dann baut man sich den Druck eigentlich wieder selber auf. Dann hat man 9-mal und dann sagt man sich, okay, jetzt muss es aber noch einmal sein. Und dann macht man sich ja den Druck eigentlich selber. Das ist vielleicht auch was, was viele Kollegen sehen, dass es vielleicht zu verbissen ist oder zu sehr das wollen. Und ich glaube, man schmeckt es oder spürt es auch auf dem Teller, ob da jemand ganz verbissen dieses Ziel erreichen will oder ob einfach jemand frei, losgelöst kocht. Und das, glaube ich, kann man schon auf dem Teller schmecken.
Ja, dann allzu lang ist ja die Wartezeit nicht mehr. Dann schauen wir mal, was dieses Jahr zu einem bei der Gala als auch bei der Erscheinung dann alles passiert. Ich wünsche natürlich nur das Beste, dass das 10. Mal noch klappt, aber ich sage immer, warum nicht?
Also, wie gesagt, wir haben auch wieder ein super Team zusammen. Die Jungs und Mädels sind super motiviert. Ich persönlich sehe jetzt auch keinen Grund, warum es nicht funktionieren soll, aber man weiß es halt eben nicht. Es ist diese Restspannung. Aber wir haben dieses Jahr schon ganz gute Gerichte rausgehauen und ich glaube, wir haben einen ganz ordentlichen Job gemacht. Also ich würde mal sagen, zu 85-90% sollte dem nichts im Wege stehen. Aber wie gesagt, man weiß nicht und so ein bisschen Demut und Bescheidenheit tut er auch ganz gut und deswegen greifen wir einfach weiter an und machen jeden Tag unser Bestes möglich und dann, denke ich, müsste das reichen.
Und ich hoffe jetzt für euch, dass wir heute unseren Job jetzt gerade auch gut gemacht haben, die letzte Stunde mit euch zusammen und dass euch die Folge gefallen hat. Bevor wir jetzt zur Verabschiedung kommen, ist es aber so, wie es immer ist. Das letzte Wort gehört immer mein Gast. In dem Fall gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du loswerden möchtest an alle Hörer.
Ja, ich möchte mich natürlich ganz, ganz herzlich nochmal bedanken für die Einladung, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen Appetit anregen. Falls ihr in der Nähe seid oder vielleicht sogar in Nürnberg wohnt, kommt mal vorbei, besucht uns und bildet euch selbst eine Meinung, ob wir wirklich so einen entspannten Job machen, entspanntes Team sind, wie ich es jetzt versucht habe darzustellen, ob wir wirklich so entspannt kochen und ob man wirklich die kleinen Kniffe, die man zu Hause nicht hinbekommt, hier eben auf dem Teller sieht.
Und wenn ihr tatsächlich noch nie im Sterne-Restaurant wart, aber immer fleißigen Podcast anhört, ihr habt ja vorhin mitgekriegt, der perfekte Einstieg in die Sterne-Welt, wird ja öfters so kommuniziert. Also findet vielleicht auch da den Weg und findet die Welt. Ich finde die Welt immer wahnsinnig spannend. Also es ist eine komplett andere Welt. So ging es mir bei meinem ersten Besuch vor fast 7 Jahren. War allerdings nicht in der Entenstube, sondern in Brücke. Aber es ist eine andere Welt. Also lasst euch drauf ein.
Ja, also wie gesagt, und wir haben auch unser Package, mein erster Stern. Da kann man nicht viel falsch machen. Das kostet zwischen 100 und 150 Euro, sind 4 Gänge mit allen Getränken drum und dran. Das kann man, glaube ich, mal investieren bei allen anderen Aktivitäten, die man am Abend macht. Braucht man, glaube ich, dasselbe Geld und das ist mal was anderes und man kann mal reinschnuppern. Und vielleicht können wir euch ja dazu begeistern, dann auch die Kollegen zu besuchen.
Und in dem Sinne, machen wir die Folge zu. Vielen lieben Dank fürs Reinhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Und nicht wie angekündigt außerhalb von Bayern, beziehungsweise ist es außerhalb von Bayern, wir sind in Franken. wir bleiben nochmal im Bundesland Bayern. Es geht nach Würzburg und dann geht die weitere Reise, die Folge drauf nach Sylt. Bleibt spannend. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und reinhört. Wir verabschieden uns. Fabian, vielen lieben Dank für deine Zeit und fürs Gespräch. Ich glaube, war sehr spannend, hat sehr viel Spaß gemacht.
Super, also mir hat es wirklich Spaß gemacht, sehr angenehm. Und ja, danke fürs Zuhören.
Genau, und ich sage, bis in 2 Wochen. Ciao, servus und macht's es gut.